dass wir heute Morgen mit Jakob weitermachen. Wir haben bei Frank, ich glaube, es war vor 3 Wochen ungefähr, schon gehört, wie ausgefuchst Jakob war. Sein Name bedeutet der Listige oder Betrüger. Und selbst der Pfarrer, der bei mir damals Rallye unterrichtet hat, der hat uns immer gesagt, der Jakob, das war ein Schlitzohr. Und Jakob, der Name, ist wirklich Programm. Aber Jakob ist auch ein Kämpfer. Er hat immer um den Segen Gottes gekämpft. Und daran wollen wir uns heute Morgen Vorbild nehmen. Und deshalb ist das Thema der Predigt, kämpfe um deinen Segen. Kämpfe um deinen Segen. Ich habe gerade gesagt, Jakob hat immer um den Segen Gottes gekämpft. Und das fing schon vor seiner Geburt an. Frank hat das auch kurz gesagt. Die Rebekka, die Mutter, die hat schon gespürt, ihre Zwillinge, die kämpfen in ihrem Bauch. Und auch bei der Geburt hält sich Jakob an der Ferse von seinem Bruder fest. Er will Erstgeborener sein. Und später erkaufte sich nicht nur das Erstgeburtsrecht von seinem Bruder durch einen warmen Teller Linsen, sondern er schleicht sich auch den dazugehörigen Segen bei seinem blinden alten Vater. Jakob ist also Kämpfer und als Kämpfer immer in den Ring gestiegen sozusagen und hat sich Sachen genommen, die ihm nicht gehört haben. Und auf der einen Seite sehen wir, wie hinterlistig und ausgefuchst Jakob war, aber auch, dass ihm bewusst war, welche Kraft im Segen Gottes liegt. Den wollte er immer haben und dafür hat er alles gegeben und Mittel angewandt, die nicht so cool waren. Mittlerweile sind 20 Jahre vergangen. Jakob war zwischendurch bei seinem Verwandten Laban in Haran und ja, hat dort geheiratet und Kinder bekommen. Und jetzt soll er zurückgehen in seine Heimat. Das hat Gott ihm gesagt. Geh zurück. Und er war damals vor seinem Bruder Esau geflohen. Der war total sauer, weil er diesen Erstgeburtssegen dem gestohlen hat. Und Esau hat Jakob gehasst. Der hat wirklich überlegt, wie er oder dass er Jakob umbringen möchte. Und deshalb hat Jakob auch jetzt immer noch total Panik und Angst davor, seinem großen Bruder zu begegnen. Und Jakob ist ja nicht dumm. Das sehen wir schon von seiner Jugend auf, hat er immer kluge Ideen. Und diesmal schickt er Boten schon mal voraus. Er ist nicht mehr weit von Esau entfernt und er schickt Boten voraus, und die sollen zurückkommen und ihm berichten, wie Esau gerade drauf ist, ob es sehr, sehr schlimm wird, ihm zu begegnen oder was ihn da erwarten wird, damit er ein bisschen vordenken und vorplanen kann. Und als die Boten zurückkommen, da berichten die, dass Esau mit 400 Mann auf dem Weg zu ihm ist und ihm entgegenzieht. Und da gerät Jakob vollkommen in Panik. Er schmiedet also, wie immer, einen Plan. Und überlegt sich, okay, alles, was ich habe, mein ganzes Vieh, mein ganzer Besitz, ich teile alles in 2 Gruppen auf. Wenn Esau das eine Ding komplett niederreißt und das umbringt, dann bleibt mir immer noch die Hälfte von meinem Besitz, die Hälfte von meinem Vieh. Und so bin ich ja dann noch relativ glimpflich davongekommen. Und ja, in seiner Panik und Verzweiflung betet Jakob zu Gott. Er bittet Jahwe, dass er ihn vor Esau und seinen Männern rettet, so wie es ihm auch versprochen hat, wie Gott ihm das verheißen hat. Er erinnert Gott an diese Verheißung, die er gegeben hat, als er gesagt hat, Jakob, geh wieder zurück in deine Heimat, geh wieder dahin, ich möchte, dass du zurückkehrst. Dass Jakob aber nicht darauf vertraut, auf die Verheißung, die er vorher kurz noch im Gebet genannt hat und gefleht hat, Gott, du hast gesagt, du hast mir diese Verheißung gegeben. Dass Jakob nicht darauf vertraut, das zeigt sich schon wenige Minuten später, als Jakob den ersten Plan verwirft und einen zweiten aufstellt. Jetzt hat er sich überlegt, er nimmt 550 Tiere und teilt die in 3 Gruppen auf. Und er schickt seine Hirten, teilt die jeweils auf die 3 Gruppen Tiere auf, schickt die Hirten vor und sagt ihnen, gebt es Esau als Geschenk und sagt ihm Grüße von mir. Ja? Und er versucht damit, Esau schon so ein bisschen zu besänftigen und hofft, dass die Begegnung mit seinem Bruder dann etwas besser ausfallen wird. Esau ist nicht mehr weit entfernt. Jakob wird ihm morgen begegnen. Jakob weiß das. Und deshalb findet er auch in der Nacht keine Ruhe. Er schickt noch seine Familie über den Fluss Jabok und die sollen da einfach schon mal rübergehen. Aber anstatt bei seiner Familie zu bleiben, geht Jakob selbst wieder zurück. Und das ist die Stelle, die wir uns jetzt auch genauer anschauen wollen. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann schlagt gerne auf Genesis 32, Verse 23 bis 32. Das ist auch nochmal hier oben angeschlagen sonst. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er blieb allein zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er, »Lass mich los, der Morgen dämmert schon.« Aber Jakob erwiderte, »Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast.« »Wie heißt du?« fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann, »Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel.« Das bedeutet Gotteskämpfer. »Wie ist denn dein Name?« fragte Jakob zurück. »Warum willst du das wissen?« entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch«, rief Jakob. Darum nannte er den Ort Phnuel, das bedeutet Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Bis heute essen die Israeliten bei geschlachteten Tieren nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Ja, es ist Nacht und es gibt keine Zuschauer. Es gibt keine Zuschauer, keine Rettung, niemand, der Jakob helfen könnte, weil bereits alle auf der anderen Seite des Flusses sind. Jakob ist ganz auf sich allein gestellt. Und dieser Kampf ist anders als die Kämpfe, die wir bisher in Jakobs Leben kennengelernt haben. Bisher hatte er immer alles unter Kontrolle, konnte alles durchdenken und strategisch vorgehen. Doch dieser Kampf kann Jakob nicht durch intellektuelle Überlegenheit gewinnen. Es heißt wirklich Mann gegen Mann. Jakob wird zum Kampf herausgefordert und dieser Kampf, der kommt ganz überraschend und unvorbereitet. Ja? Das haben wir beim Lesen gemerkt, die Situation ist total undurchsichtig. Jakob weiß zunächst erstmal gar nicht, gegen wen er kämpft. Er merkt nur, wie stark sein Gegner ist, als dieser ihm einen Schlag gegen seine Hüfte verpasst. Und trotzdem gelingt es Jakob, seinen Gegner so festzuhalten, dass der sich nicht losreißen kann. Trotzdem kann keiner den anderen Kämpfer irgendwie überwältigen, sondern sie sind beide aufeinander angewiesen. Sein Gegner bittet, dass Jakob ihn loslässt und Jakob fordert im Gegenzug den Segen. Okay, aber was passiert hier jetzt genau an dieser Stelle und mit wem kämpft Jakob da eigentlich? Zunächst mal, Jakob kämpft mit Gott. Das wird erst ein paar Verse später deutlich. Gott tritt in menschlicher Gestalt auf. Das nennt man auch präexistenter Christus und kommt im Alten Testament nur ganz wenig vor. Und Jakob staunt auch selbst noch nach dem Kampf. Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich. Jakob hat zwar keine Antwort bekommen, als er fragt, wie ist denn dein Name, aber indem er von seinem Gegner gesegnet wird, hat er doch indirekt diese Antwort bekommen, dass es Gott selbst ist, mit dem er gerade kämpft. Okay, dann zurück zur anderen Frage, was passiert an dieser Stelle? Indem Gott mit Jakob kämpft, macht er ihm bewusst, wer ihm den Segen gibt und was Segen für eine Bedeutung hat. Und wie wichtig es ist, dass Jakob Gott wirklich vertraut und auch erkennt, was dieser Segen für eine Kraft hat, die er, ja, den er immer wieder empfangen hat. Jakob wollte ja immer wieder diesen Segen haben und er hat darum gekämpft, immer wieder mit seinem Bruder. Aber jetzt, in dieser Situation, greift er nicht auf den Segen und auf die Verheißung, die er von Gott empfangen hat, zurück. Trotzdem verspricht Gott ihm ja in Kapitel 28, mehr noch, sagt er in Vers 15, mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Weil wir können uns immer auf Gott verlassen und darauf verlassen, dass Gott uns gut und sicher führt. Gott befähigt immer die, die er ruft oder beruft. Und wenn Gott uns auffordert zu gehen, dann hat er diesen Weg bereits vorbereitet. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns auch lenkt und leitet und auch hilft, schwierige Schritte zu gehen. Aber Jakob in der Stelle, der hatte so viel Angst vor der Begegnung mit Esau, dass er Gottes Versprechen total vergessen hat und stattdessen das tut, was er am besten kann. Er tüftelt einen Plan aus. Und man könnte denken, ja gut, Pläne machen, das hat Jakob schon immer, ist ja alles wie immer im Endeffekt. Aber irgendwas hat sich doch verändert. Denn früher waren Jakobs Pläne nur Mittel zum Zweck. Aber Zweck war immer, den Segen Gottes zu bekommen. Das war das, was Jakob immer haben wollte. Dafür hat er alles getan. Und er war ja durch seine Geburt als jüngerer Sohn, war er ja von diesem Segen ausgeschlossen. Aber Jakob glaubt, und das sehen wir in seiner Jugend und in seinem jungen Erwachsenenalter, Jakob glaubt wirklich daran, dass der Segen Gottes Auswirkungen hat und dass es wirklich etwas ist, was er unbedingt haben muss. Und mit dem Schlag gegen sein Hüftgelenk wird Jakob bewusst, dass er nicht Gott um Hilfe bitten kann, um dann noch trotzdem auf seine eigenen Rettungspläne zu vertrauen, die ihn irgendwie da glimpflich aus der Situation mit der Begegnung mit Esau rausbringen, sondern dass er wirklich ganz auf Gott vertrauen muss. Ihm wird seine eigene Schwäche bewusst und zugleich die Größe Gottes. Und er erinnert sich daran, weshalb er immer und immer wieder um diesen Segen gekämpft hat und diesen Segen haben wollte. Und er entscheidet sich an dieser Stelle wieder neu, um den Segen Gottes zu kämpfen. Und er sagt deshalb, hält seinen Gegner mit aller Kraft fest und sagt, ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Denn Segen durchdringt Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist der Punkt, den Jakob schon von klein an fast antrieb, nach dem göttlichen Segen zu streben und darum zu kämpfen. Das ist das, was ihm jetzt im wahrsten Sinne des Wortes wie mit einem Schlag bewusst wird. Segen durchdringt Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Und als Jakob seinen Namen nennt, um dann auch wirklich gesegnet zu werden, passiert was Unvorstellbares. Im Alten Testament haben Namen eine größere und eine besondere Bedeutung. Und deshalb steckt hinter Jakobs Antwort viel mehr, als man vielleicht so denkt, wenn man den Text liest. Als Jakob antwortet, gibt er seine Identität preis. Und im Gegensatz zu der Szene am Sterbebett mit seinem Vater ist Jakob komplett ehrlich. Und er legt damit auch seine Vergangenheit auf und offen hin. Man könnte sagen, das war jetzt wirklich die Nacht, wo ihn seine Vergangenheit komplett eingeholt hatte. Ja? Sein Bruder war schon auf dem Weg zu ihm und Jakob wusste, wenn es schlecht läuft, dann hatte er maximal noch 24 Stunden zu leben, wenn Esau ihn nämlich umbringen will. Und Jakob hat sich bestimmt was Schöneres vorgestellt oder, auf jeden Fall nicht so eine krasse Nacht, wie von einem Unbekannten angegriffen zu werden. Jakob war schon voll fokussiert auf den schlimmen Tag, der kommt, wenn die Sonne anbricht. Aber dass die Nacht noch so viel Chaos und Action mit sich bringen könnte. Damit hat Jakob nicht gerechnet. Und damit hat Jakob nicht gerechnet. Denn was er nicht weiß an dieser Stelle ist, er bekommt die Chance, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen und seine Vergangenheit aufzuräumen. Denn die Situation wendet sich für Jakob, als sein Gegner zu ihm sagt, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt es von jetzt an Israel. Und an dieser Stelle wird aus Jakob der Betrüger Israel, der mit Gott gekämpft hat, oder der Name bedeutet auch Gott herrscht. Und sein neuer Name gibt Jakob die Gelegenheit, sein Leben komplett zu ändern und das Dunkle seiner Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Und so erlebt Jakob Gott als den, der mit seiner Linken vielleicht gegen ihn kämpft und ihn schlägt, aber der ihn mit seiner Rechten doch total segnet. Und Jakob geht aus dieser Situation total verändert hervor. Er hat einen neuen Namen, Israel. Er hat eine neue Gangart. Jetzt humpelt er nämlich und das anscheinend auch noch was länger, denn am nächsten Tag, steht in der Bibel, hinkt er auch davon. Und er hat eine neue Beziehung zu Gott. Er hat was Neues wieder von Gott erkannt und mit Gott erlebt. Und wenn wir das alles mal aus dem Neuen Testament betrachten, dann sehen wir, wie weit die Auswirkungen von Segen reichen können. Im Matthäus-Evangelium lesen wir nämlich, dass nicht Esau im Stammbaum auftaucht, sondern Jakob ist als Vorfahre Jesus da aufgeführt. Und durch den empfangenen Segen hat Jakob Anteil an diesem großen Ganzen. Und durch Jesus haben wir dann jetzt auch Anteil am göttlichen Segen. Und das ist der große Unterschied zwischen Jakob und uns. Das, was Gott Abraham schon verheißen hat, ja, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden, das ist in Jesus erfüllt und deswegen haben wir daran Anteil. Wir haben ganz automatisch Anteil an dem Segen, wenn wir an Jesus glauben. Und in dem Sinne müssen wir auch gar nicht so um Segen kämpfen, wie Jakob es tut. Wir müssen nicht betrügen, um auch ein bisschen Anteil an diesem Segen zu bekommen. Wir haben sogar die Verheißung, in Ewigkeit einen neuen Namen zu bekommen, den nur wir selbst und Gott kennen. Ja, also wir haben auch diese Namensänderung, so wie das bei Jakob ist. Und ja, wir haben diese ganzen Versprechen schon von Gott. Und wenn ich nicht um den Segen kämpfe, dann heißt es nicht automatisch, dass es mir schlechter geht. Auch Esau, der war gar nicht so schlecht aufgestellt, wer 400 Mann losschicken kann. Und es wird später noch in der Begegnung, die läuft übrigens ganz super und total freudig ab. Ja, alles gut, Jakob hat sich viel zu viele Sorgen gemacht und hat nicht vertraut. Wir sehen aber, Esau hatte genauso viel gut und der war nicht arm, dem ging es nicht schlecht, nur weil er nicht nach dem Segen gestrebt hat. Aber was wir bei Esau und Jakob sehen können, ist, ohne Segen oder ohne nach dem Segen zu kämpfen, verpassen wir einfach eine Menge. Die vielen Gottesbegegnungen, die Jakob hatte, hat Esau verpasst. Ja, Gott ist Jakob im Traum begegnet, er hat auf dieser Heimreise noch ein ganzes Stück früher zwei Engel geschickt, die ihn begleitet haben und Jakob hat das als Gegenwart Gottes wahrgenommen und Gott hat immer wieder Jakob gesegnet und ihm Verheißungen in sein Leben gesprochen. All das hat Esau verpasst. Und ja, Gott segnet ihn, spricht Verheißungen über sein Leben aus, begegnet ihm im Traum. Und unser Kampf, der besteht nicht darin, dass wir etwas vom göttlichen Segen unbedingt abbekommen müssen oder darum kämpfen müssen gegenseitig, wer denn jetzt was bekommt und wer leer ausgeht, sondern unser Kampf besteht darin, diesen Segen, der da ist, der für uns alle da ist, auch so in Anspruch zu nehmen. Nimm den Segen Gottes für dich in Anspruch. Gott hat einen Pool voller Verheißung und voller Segen und du musst es nur für dich in Anspruch nehmen. Du musst nur in diesen Pool reinspringen. Und wenn ich Gott um Segen bitte, dann erbitte ich die Macht und das Handeln Gottes in meinem Leben. Und kämpfe um deinen Segen, bedeutet dann eigentlich, kämpfe um deine Begegnung mit Gott. Und wenn wir auf einer christlichen Freizeit sind oder einer christlichen Konferenz oder so, dann sagen wir oft danach, ach, das war so eine gesegnete Zeit, das war einfach so gut. Und es liegt daran, dass wir erwarten, dass Gott diese besondere Zeit nutzt, um zu uns zu sprechen. Ja, aber im Alltag sieht das ganz anders aus. Da wird das oft auch mal zu einem Kampf. Da ist die Frage, erwarten wir oder erwartest du, dass Gott dich segnet? Dass Gott dich segnet, wenn du im Büro sitzt, dich segnet, wenn du dich in der Schule langweilst, dich segnet, wenn du den Großeinkauf für die Woche machst. Und bei mir ist so, mal mehr, mal weniger erwarte ich das. Und dieses mal weniger, das dauert auch manchmal einen längeren Zeitraum an, dass ich nicht erwarte, dass Gott wirklich mich segnet und irgendwas für mich bereithält. Und dann ist es an der Zeit, dieses Ringen mit Gott zu suchen, wie Jakob das auch erlebt hat. Mit Gott zu ringen und zu erkennen, wie groß Gott ist, seine Macht und seine Herrlichkeit, seine Majestät, dieser Größe einfach bewusst zu werden, innezuhalten und zu fragen, Gott, was hast du mit mir vor, heute und mit dem Rest meines Lebens? Dass wir uns einfach von Gott wieder wachrütteln lassen und aus dem Alltag ganz bewusst rausholen lassen und fragen, hey, so sieht mein Tag aus, aber was hast du vor? Wo willst du mich gebrauchen? Wo hast du Segen auch für mich bereit, den ich in Anspruch nehmen darf? Und wir brauchen da manchmal diesen Schlag gegen das Hüftgelenk, wie Jakob, um uns neu bewusst zu machen, Segen durchdringt Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Und wenn du dir sonst heute Morgen auch nicht viel merken kannst, weil du noch müde bist oder sonst irgendwie was, dann merk dir nur diesen Einsatz, Segen durchdringt Dimensionen, die wir uns nicht vorstellen können. Und dann kann das trotzdem dein Leben verändern. Denn Gott ist der gleiche, der Abraham, Isaak und Jakob gesegnet hat. Und die Sachen, die wir da lesen, die kann er auch heute noch mit uns tun, ja. Gott ist immer noch derjenige, der uns segnet und der Verheißungen in unser Leben sprechen möchte. Und bevor ich zum Ende der Predigt komme, möchte ich euch noch was erzählen, kurz, was ich selbst erlebt habe. Und zwar war ich saß in der Bahn, war auf dem Weg hier nach Bergisch Gladbach und ich habe schon gehört, so, Da läuft gerade ein Obdachloser durch die Bahn und fragt immer nach Kleingeld. Und als er dann so langsam auf meiner Höhe war, dachte ich so, hab eigentlich nichts, hab schon angefangen den Kopf zu schütteln, um zu signalisieren, dass ich kein Kleingeld für ihn habe. Und dachte dann so, ach, naja, ich fahre ja eh zu meinen Eltern, schauen wir nochmal. Und dann habe ich geschaut und ich hatte tatsächlich kein Kleingeld mit, wie ich das auch so im Kopf hatte. Und habe ihm dann einfach meinen 5-Euro-Schein gegeben. Ja. Und dieser Mann, der hat sich so unfassbar gefreut. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Danke, 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 vielen Dank. Und ich war dann am Überlegen, vielleicht kann ich ihm ja noch irgendwie was Ermutigendes sagen. Und er sich die ganze Zeit am Bedanken. Und während ich am Überlegen bin, okay, was kann ich vielleicht noch Nettes sagen und sortiere meine Gedanken, da legt dieser Mann ganz leicht seine Hand auf meine Schulter und sagt, ich wünsche ihm Gottes Segen. Und ich dachte, hey, das hat mich so geflasht, weil wenn ich daran glaube, dass der Segen Gottes wirklich diese Kraft hat, ja, und wirklich in Dimensionen geht, die wir uns nicht vorstellen können, ja, wenn der so viel Macht hat, dann bitte 5 Euro. Ja, das ist so viel mehr wert. Ich wurde da viel mehr beschenkt, als ich dem hätte überhaupt zahlen können. Ja, und wenn ich um den, und das ist halt so krass, und ich ermutige euch, dass ihr das einfach auch erlebt, und das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen eine Zeit haben, in denen wir Lobpreislieder singen, und ihr seid eingeladen, euch da ganz im Lobpreis hinzugeben und Gott die Ehre zu geben. Ihr könnt aber auch einfach sitzen bleiben und drüber nachdenken und stille werden vor Gott. Drüber nachdenken, wo ihr das letzte Mal Segen empfangen habt und Gott dafür danken. Dann gibt es die Möglichkeit, Abendmahl zu feiern. Wir machen das heute ein bisschen anders. Und zwar Traubensaft und Brot stehen schon vorne. Und der Frank wird gleich auch nach vorne gehen und das Abendmahl die ganze Zeit sozusagen ein bisschen begleiten. Und du hast die Möglichkeit, das Abendmahl alleine oder in einer kleinen Gruppe zu feiern. Und macht euch da einfach nochmal, oder macht dir bewusst, was für einen Segen wir einfach haben in dem Abendmahl. Dass wir das feiern dürfen und uns daran erinnern dürfen, dass Jesus all unsere Sünden am Kreuz einfach gelassen hat. Dass er gestorben ist, aber auferstanden ist, und dass ja wir auch auferstehen dürfen, dass wir diese Verheißung, diese ganzen Verheißungen, an denen wir Anteil haben, diesen Segen, an dem wir Anteil haben, dadurch haben, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und ihr habt auch die Möglichkeit, euch segnen zu lassen und für euch beten zu lassen. Und zwar gibt es ein Gebetsteam. Am besten, ihr stellt euch schon mal hin, damit alle wissen, wo sie hingehen dürfen. Und die werden sich hier an die Seiten stellen, links und rechts. Und ihr könnt während der ganzen Zeit des Lobpreises einfach zu denen kommen und für euch beten lassen und euch segnen lassen. Wenn ihr schon wisst, ihr habt eine stressige Woche vor euch, dann lasst euch bei denen segnen. Wenn ihr mehr wollt im Alltag und merkt, irgendwie bin ich da gerade so gefangen, aber ich wünsche mir dieses mehr, ich wünsche mir diese Begegnung mit Gott, so wie Jakob die hatte, dann sind die da und die freuen sich schon darauf, euch zu segnen und für euch zu beten. Ihr könnt auch gerne zu mir kommen, ich werde mich gleich auch noch dazu stellen. Und ihr habt diese gesamte Zeit des Lobpreises Zeit, um Abendmahl zu feiern, für euch beten zu lassen und es einfach zu genießen und euch von Gott wirklich auch segnen zu lassen in der Zeit. Und ich finde das so wichtig, dass wir füreinander beten und uns segnen lassen, weil uns dann immer wieder ganz neu bewusst wird, wie groß Gott ist und was für Verheißung er in unser Leben gestellt hat. Und das zieht uns aus dem Alltag heraus und ich finde das immer sehr ermutigend. Deswegen ja, lade ich euch wirklich ein, das in Anspruch zu nehmen. Ich weiß, manchmal, mir geht das manchmal genauso, da sind diese paar Schritte zu der Person, die für einen betet, viel weiter und anstrengender als der Weg in den Gottesdienst, aber nutzt wirklich die Gelegenheit, dass ihr mit jemandem gemeinsam für euren Segen kämpfen dürft und kämpfen könnt. Und genau, ich wünsche mir, dass wir heute einfach den Segen Gottes erleben und dass wir hier rausgehen und verändert sind. Und deswegen möchte ich noch beten und bitte euch dazu aufzustehen.